Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wir sind wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei und das bin natürlich ich, Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der...
Fabian Ratzak. Hi Justin.
Fabian Ratzak, genau. Heute haben wir hier einen Gast mit dabei, der in Deutschland und auf internationaler Ebene bekannt ist als ein Gitarrist, der sehr vielseitig ist, der nicht nur die wunderbare Kunst der Jazzgitarre beherrscht, sondern auch ganz, ganz viel Rock- und Metal-Musik macht und ganz viel, ja, ich sag mal, dort vielseitig unterwegs ist, aber den meisten vielleicht bekannt sein könnte als der Tour-Gitarrist von Helge Schneider seit 1995, 96, nämlich Sandro Giampietro. Hallo Sandro, grüß dich.
Hallo ihr beiden.
Hi Sandro, grüß dich.
Schön, dich hier in der Sendung zu haben. Ja, Sandro. Unser Plan war schon immer mal, dass wir irgendwie vielleicht mal Helge Schneider reinbekommen in den Podcast. Aber der Tour-Gitarrist von Helge Schneider ist nochmal doppelt so gut, denn er ist Gitarrist. Also richtiger, ich glaube, Helge Schneider kann bestimmt auch Gitarre spielen,
auch Gitarre,
aber wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich nicht so grandios wie du. Deswegen ist das gerade wunderbar. Dann können wir mit dir so richtig über die Gitarre abnerden. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich bin sehr fleißig hier. Ich nutze die Corona-Zeit ein bisschen für viele Projekte, weil man im Moment nicht live spielen kann, mache ich das hier im Tonstudio.
Sehr schön. Stimmt.
Sehr schön, das ist sehr schön.
Leier große Sachen an gerade.
Oh, große Sachen, das hört sich mal gut an.
Da können wir später mal drüber reden. Sehr schön, gerne. Was da alles bei dir passiert. Sandro, da würde ich sagen, fangen wir doch erstmal ganz simpel an, so wie wir mit allen unseren Gästen anfangen. Erzähl doch mal kurz was über dich und vielleicht so ein bisschen auch deine Anfänge. Wie hat das bei dir angefangen mit der Musik und der Gitarre? Was waren so deine ersten Einflüsse? Pack da ruhig aus dem Fallen heraus.
Okay, jetzt pass auf, dann lege ich los. Also meine Eltern waren Musiker, haben aber sich dabei kennengelernt und wollten dann aber von Musik nichts mehr wissen. Und ich war mit 5 Jahren irgendwie so heiß, Musik zu machen. Ich habe nämlich Elvis Presley gehört und habe gedacht, das muss ich auch machen. Und bin dann angefangen, Gitarre zu üben. Eigentlich erstmal für mich selbst. Irgendwie Radio angemacht, mitgespielt. Und ich war ein ziemlicher Nerd. Also ich habe den ganzen Tag an dem Ding rumgeklebt und mir irgendwelche Lieder ausgedacht oder irgendwas rausgehört. Und bin dann irgendwie beim Musikmachen geblieben. Ich war dann auch relativ schnell ganz gut, sodass ich so als Schüler schon viel gespielt habe und mir auch nebenbei Geld damit verdient habe. Und da gab es für mich gar keine Frage eigentlich, irgendwas anderes zu machen. Und so ist das heute immer noch.
Sehr schön.
Cool.
Sehr gut.
Wie waren dann denn so deine ersten richtigen Anfassungen? Du hast ja gerade von Elvis gesprochen, aber womit fing das so an, dass du so richtig dich für die E-Gitarre und die Rockgitarre interessiert hattest, so ein bisschen reingenördet bist?
Also ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, da muss ich vielleicht 4 Jahre alt gewesen sein, da habe ich einmal Jimi Hendrix gehört. Hey Joe, lief bei uns auf so einem uralten Tonband. Und das fand ich absolut wahnsinnig. Auch irgendwie ein bisschen gruselig, glaube ich, als Kind. Aber irgendwie fand ich das total cool. Und dann habe ich mal so einen Ausschnitt im Fernsehen von dem Woodstock-Konzert gesehen. Das war, glaube ich, für mich so ein Rieseneinfluss. Und AC/DC fand ich super damals. ABBA fand ich super, aber da war ja nicht so viel Gitarre drin. Oder nicht so merklich. Da ist ja natürlich auch super Gitarre drin, aber nicht so vordergründig. Und dann die Purple waren ein großer Einfluss für mich. Aber ich habe auch so Sachen gehört wie Django Reinhardt. Viel Klassik habe ich gehört. Und ich habe das, also es ist witzig, wie ich überhaupt auf die Klassik gekommen bin. Ich hatte es gab ja früher mal so Kassetten, die viele kennen das ja vielleicht noch.
Ja, klar.
Und da hatte ich eine Live-Scheibe von Jimi Hendrix drauf. Und das hat sich eine Freundin von mir geliehen. Und der kleine Bruder, der hat auf dem kleinen Kassettenrekorder, die rote und die Starttaste gleichzeitig gedrückt und dann war eine Seite weg. Und dann war sie, ja, das war für mich der Horror. Und sie hat dann für mich Vivaldi da einfach aufgenommen und das fand ich unglaublich kacke. Und dann hatte ich die Kassette und ich habe immer dazu gespielt zu Jimi Hendrix und dann war ich irgendwann zu faul mit dem Spulen, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Und dann habe ich immer umgedreht und dann habe ich zu Vivaldi gespielt. Und irgendwann fand ich das immer besser. Es war irgendwie so ein Flötenkonzert oder so. Und dann habe ich mir angefangen, die Sachen so rauszuhören. So, cool. Das war so für mich dann ein Einfluss, auf einmal so in eine ganz andere Richtung zu gehen.
Hattest du damals Unterricht oder hast du dir das alles selber beigebracht?
Ich hatte einen klassischen Gitarrenlehrer, Und das war für mich der absolute Horror. Da war ich irgendwie 5 Jahre alt oder so. Und das war, ich habe noch irgendwann mal gefragt, ich möchte gern Blowing in the Wind spielen. Und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr nur auf der hohen E-Seite ping, ping, ping. Und dann, ich wollte einfach nicht mehr hin. Dann habe ich, meine Mutter hat in der amerikanischen Armee gearbeitet. Und da gab es so ein Recreation Center, hieß das. Da konnten die Soldaten so proben und üben. Da gab es so Proberäume, man konnte sich Gitarren leihen. Hm. Da bin ich dann ab und zu hin. Und da haben dann immer irgendwelche Leute Musik gemacht. Meist Blues oder Soul. Und da habe ich einfach mitgespielt.
Ach cool. Das waren dann auch deine ersten Banderfahrungen, nehme
ich an. Das waren eigentlich meine ersten Banderfahrungen. Ja. Und dann, und da ich immer gern Solo-Gitarre spielen wollte und mir irgendwie die Pentatonik zusammengeschraubt habe nach Gehör, habe ich dann da mal mitgespielt und die fanden das immer ganz toll. Aber spielt der Kleine da?
Cool. Ja, also zeitlich, das war wahrscheinlich dann so Ende 70er, Anfang 80er.
Ja, genau.
Oder noch Mitte 70er, genau.
Ja.
Schön.
Ja, Mitte 70er, ja, genau, doch. Ja. Ende 70er,
ja. Ja, wie war das dann so in den 80ern? Wahrscheinlich, wenn das ein bisschen mehr geworden ist, hast du dann eigene Bands auch mehr und mehr gegründet oder Bands eingestiegen?
Nee, ich habe vor allen Dingen immer, ich war schon immer gern so ein Macher. Ich habe dann eine Band gegründet, da haben wir ganz viel gespielt. Die Einflüsse waren dann halt auch Rock mit Klassik. Also der
wahrscheinlich viel Deep Purple.
Deep Purple, genau. Deep Purple fand ich gut. Und halt durch dieses Vivaldi immer mitspielen. Ja, als ich irgendwie das erste Mal gehört habe, war ich total sauer. Weil ich habe nämlich so ein paar Stücke gemacht, die sich ganz ähnlich anhörten. Und ich hatte auch, weil ich Jimi Hendrix-Fan war, auch eine 70er Jahre cremeweiße Strat. Und ich hatte mir einen alten Marshall gekauft. Was anderes gab es damals nicht. wollte ich auch gerne haben, aber habe ich irgendwie gebraucht gekauft. Habe den ganzen Sommer durchgearbeitet irgendwo. Und dann, dann habe ich irgendwie, war ich ziemlich sauer, dass der sowas ähnliches macht wie ich.
Shit.
Oh nein. Und dann habe ich erstmal dann will ich das auch können. Und dann habe ich dieses erste Album von ihm, habe ich dann irgendwie die mir wichtigsten Stücke irgendwie mit 15, 16 rauf und runter gedudelt. Okay. Synchron so, das war so. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Aber erst fand ich das ganz scheiße.
Das kann bei irgendwie schneller gehen, als man denkt, dass sich der Ehrgeiz packt.
Ja, klar. Das ist aber schön. Irgendwann habe ich den auch wieder aus den Augen verloren. Also.
Klar. Das ist, ich glaube, also wir besprechen hier viel irgendwie oder irgendwie ist immer wieder laufendes Band bei uns, vor allem weil mein Kater irgendwie heißt. Und dann kommt immer der irgendwie hier an und springt mir auf den Schoß. Wir haben eine Folge über irgendwie gemacht und ab einem gewissen Punkt ist dann die Musik auch ein bisschen repetitiv geworden.
Ja, genau.
Ich glaube, da haben viele dann ein bisschen den verloren. Aber du hast auch dann in den 90ern Musik studiert. Wahrscheinlich, wie war das für dich dann so der Schritt zum, okay, jetzt mache ich Musik beruflich und vom Studium her, gab es da vielleicht auch Konflikte? Wie sah das? Oder war das von zu Hause aus immer cool? Ah, Sandro wird Musiker, alles cool.
Ja, das war, also ich habe ein bisschen bewegte Kindheit gehabt. Ich bin auch mal ein Jahr nach Amerika abgehauen, weil ich sonst hätte ins Heim müssen und so. Also bei mir war ziemlich viel los, aber ich hatte immer eine Gitarre mit. Ich bin irgendwann wiedergekommen und dann habe ich einfach, ich war schon ziemlich gut und ich wollte dann auch so ein bisschen umfangreicheres Wissen haben. Und dann, ich hatte zum Beispiel früher eine Band, die hatten alle irgendwie Klavierunterricht und ich konnte nicht eine Note lesen. Und dann hat mich auch da der Ehrgeiz gepackt. Ich habe mir dann irgendwelche Noten geholt, viel zu schwere Sachen natürlich, also Paganini und sowas. Und habe versucht, damit Noten zu lernen und habe das nachher dann auch irgendwie hingekriegt. Und dann habe ich Skalen geübt, 1000 Sachen, bin irgendwie heimlich an die Uni gefahren, habe mir irgendwelche Sachen kopiert. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, oder beziehungsweise meine Mutter sagt, du musst irgendwie einen Schein haben, du musst irgendwas machen. Und dann habe ich mich in Hamburg an dieser Hochschule, ich habe bei dem Popularstudiengang angemeldet und das war echt toll. Also überhaupt mal so andere Nerds kennenzulernen. Manchmal war das schon so, dass der Peter Weil dann sagt, sag mal, was hast du da denn alles geübt? Was ist das denn? Weil ich mir dann so mathematische Gebilde gemacht habe, so nennt man ja heute Scale-Splitting und solche Sachen irgendwie.
War Peter Weil dein Dozent an der Schule?
Ah,
okay, schön. Das ist ja ein bekannter Name der deutschen
Gitarrenszene. Ja. Ich habe auch immer noch ab und zu Kontakt, wenn ich mal irgendwie in Hamburg spiele, kommt er gerne mal vorbei.
So. Mhm. Aber auch so jemand, den wir mal für einen Podcast
und so. Ja, das wäre, der stimmt auch nochmal, der hat auch viel zu erzählen.
Das stimmt. Schön. Wie ist denn das dann, weil der Musikstudiengang, der ist ja auch schon populär, aber auch Jazzmusik. Wie war denn da so dein Kontakt zu Jazz? Du hast zwar schon gesagt, du hast, Django Reinhardt gehört, Aber zwischen normalem Oldschool-Jazz und Gypsy-Jazz sind ja auch noch mal ein paar Unterschiede. Ja. Gab es da erste Begegnungsängste oder bist du da relativ schnell verfallen?
Ich bin da schnell verfallen, weil bei uns viel Jazzmusik lief. Also meine Eltern waren ja Musiker und die haben Jazz gemacht. Und mir waren ganz viele Stücke einfach bekannt und ich kenne die Musik einfach. Das war jetzt nicht immer meine Herzensmusik, aber nicht wegen der Musik. Also von der Musik her schon. Aber ich glaube, wenn ich absolut nur Jazz machen würde, würde ich niemals Gitarre spielen. Weil ich finde, da finde ich Trompete oder so viel geiler. Ich fand halt an der E-Gitarre eigentlich gut, dass man ähnlich wie beim Gesang die Töne so formen kann, Vibrato. Ja. Und im Jazz ist das ja eher wie, Entschuldigung, manchmal wie so ein Klavier für Kassenpatienten.
Ja, genau. Das stimmt.
Ist natürlich auch geil. Ich will das jetzt gar nicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also klar. Die Tonformung an der Gitarre oder gerade an der E-Gitarre, die ist ja so bahnbrechend und mit Fiddle-Tönen, die man spielen kann und ist ja unendlich eigentlich, die Ausdrucksmöglichkeiten. Und absolut. Die fehlen mir ein bisschen bei der Jazz-Gitarre.
Hattest du denn da Schwierigkeiten gehabt? Weil ich erinnere mich zurück an meine Zeit in der Hochschule. Das ist jetzt nicht so lange her wie bei dir. Das ist jetzt auch nur irgendwie 4 Jahre her, 5 Jahre her. Aber ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten, diese Transition von Rock-Metal-Gitarren, ich sag mal, Herangehensweise zum Jazz zu machen, weil ich oft auch am Anfang zu zickig und zu rockig klang quasi auf der Jazz-Gitarre. Hatte sich das bei dir schnell eingefunden, weil du auch schon mit der Musik aufgewachsen bist?
Ja, ich glaube, das
war das auch so.
Also ich würde sagen, hauptsächlich komme ich eigentlich vom Gefühl her vom Blues, also auch mit den Leuten, wo ich da in der Kaserne gespielt habe früher und so. Also insofern war das für mich nicht, also ich spiele auch nicht so typische Metal-Gitarre. Ich mag Metal sehr gerne, ich singe ja auch Metal, aber ich mag manchmal halt lieber den Ton vom Blues. Ich habe das immer irgendwie gemischt. Das war auch was, weshalb ich irgendwie eigentlich ganz cool fand.
Ja.
Weil das so einer der wenigen ist, der auch einen geilen Ton hat. Viele Metal-Gitarristen, die haben so ein Kelly-Family-Vibrato irgendwie.
Das Kelly-Family-Vibrato. Das ist super, ja. Das muss ich mir merken, das ist gut, ja.
Der Kelly-Family-Vibrato.
Ja, stimmt. Ich mag halt.
Da haben wir vorhin erst noch einen gesehen.
Ja, geil. Entschuldigung, ich will ja hier nicht jemanden auf den Stips stehen. Also,
nein.
Das ist eins der besten Vibrati, die es gibt.
Ja.
Nee, aber war halt das so, warum ich auch nie so ein ganz typischer Metal-Gitarrist war. So eher von der Musik her, mich haben auch so die Oldschool-Metal-Bands oder Hardrock-Bands wie Rainbow oder so, die fand ich halt cool. Iron Maiden, so, und die spielen ja noch relativ sehr Oldschool-mäßig.
Ja.
Und das habe ich immer mit ein bisschen Blues zusammengemischt und das Jazz-Spielen ist, ich sag mal so, mittlerweile ist Musik für mich ja eigentlich nur so, dass ich irgendwelche Melodien suche, die zu der Musik passen. Also es gibt ja gar kein, für mich gar nicht so vorgefertigte Pattern oder Licks, das finde ich total langweilig. Und deshalb finde ich, zum Jazz-Stück spielen, wenn man die Harmonie verstanden hat und den Sinn des Stücks, sag ich mal, den musikalischen, dann kann man da eigentlich genauso spielen und das passt. Vielleicht sind es nicht gerade die ganzen Charlie Parker Licks, die man dann auswendig gelernt hat, aber den gab es ja auch schon.
Das stimmt, den gab es schon. 1995 wurdest du ja von Helge Schneider entdeckt oder du bist zu ihm gekommen. Wie ist das gewesen? Erzähl doch mal.
Das ist eine lustige Geschichte.
Ja.
Kenn ich euch. Ich war, kurze Vorgeschichte, ich war, kurz vorher habe ich in Hamburg gespielt und da war Udo Lindenberg auf dem Konzert, wo ich gespielt habe. Und der sagte, Mensch, du musst mal, kannst ja mal bei mir vorbeikommen, Atlantic Hotel. Ich habe gedacht, was will der? Und dann habe ich, glaube ich, ein paar Tage später durch Zufall, ich hatte so einen kleinen Raum gemietet in der Stadt Oldenburg, im Norden hier. Hinten so im Lager habe ich ein bisschen unterrichtet. Und dann kam Helge Schneider zufällig da rein und ich hatte eine alte Telecaster, die ich verkaufen wollte. Und dann kam der Verkäufer nach hinten und sagte, ey, hier ist jemand, der will deine Tele kaufen. Bin ich nach vorne, dann stand Helge da. Hab gesagt, ja, die steht in Bremen beim Kumpel. Kann ich jetzt nichts machen. Sagt er, ja, ich muss eh heute Abend nach Hamburg. Dann fahren wir da zusammen hin. Ja, dann sind wir da zusammen hingefahren mit 2 Autos. Und dann habe ich ihm die Gitarre so gezeigt, ein bisschen drauf gespielt und dann hat er gefragt, ob er mich mitkaufen kann. Und dann fand ich das irgendwie lustig. Und dann ist er wohl an dem Tag zu Udo Lindenberg. Und dann hat er gesagt, da habe ich so einen witzigen Typen getroffen, der spielte irgendwie, das hat mir der Fahrer nachher erzählt, ja, der spielte gut Gitarre und so. Dann sagte Udo, ja, Sandro, den kenne ich, den habe ich auch gerade gesehen. Und dann hat morgens bei mir das Telefon geklingelt, ob ich mir vorstellen könnte, ab heute Abend in der Tour mitzuspielen.
Ach.
Ach, so. Geil.
Nice. Doch, sehr pack geil. Pack die Koffer, dann habe ich da abends gesessen. Erste Konzert mit Big Band war das noch. Und das waren so, er hatte einen Trompeter, der so professionell auch während der Tour immer, sogar für Frank Sinatra, hat der so Noten geschrieben. Da hat man die noch nicht so gedruckt in den 90ern, sondern die wurden wirklich per Hand so schön aufgemalt. Und der hat so arrangiert. Und dann hatte ich so 5-6-seitige Noten. Und die waren schon ein Jahr auf Tour. Und wer Helge noch nicht so gut kennt, der guckt natürlich in die Noten und versucht das dann da zu spielen. Es gab auch keine Gitarrennoten. Ich musste mir aus den Bläsersätzen die Akkorde rauslesen. Das war gar nicht so einfach. Und dann stimmt aber nichts mehr in den Noten. Gar nichts mehr. Es stimmt. Okay. Keiner hat das gespielt, was da steht. Abgesehen von der Abfolge, wann was in dem Stück kommt oder so. Ich hab mir dann aus Erinnerung dann im Hotel abends dann nochmal die Nummern so aufgeschrieben, wie ich meine, wie die an dem Abend waren, ungefähr. Und dann, seitdem weiß ich, bei Helge muss man alles auswendig spielen, weil nichts an irgendeinem Abend gleich gespielt wird. Man muss das Stück kennen und gucken, was passiert.
Wie ist dann so, ich sag mal, mein Helge Schneider ist ja dann doch schon eine interessante Persönlichkeit, ein interessanter Charakter, um es mal so zu beschreiben. Ist sie dann als Chef auch so, dass man, ich sag mal, auch nicht weiß, worauf man sich da einstellen muss? Oder funktioniert das menschlich und musikalisch, sag ich mal, ganz gut dann doch miteinander?
Ja, das funktioniert, sonst wird man ja nicht so lang spielen. Natürlich ist ein Mensch, der so extrem ist, ist natürlich ein bisschen wie am Karussell. Er steht in der Mitte und wenn er sich dreht, fliegen alle ganz weit außen drum rum. Ne? Wenn der irgendeine Entscheidung macht und sagt, ich mach das mal irgendwas anders oder so, dann sind alle am Wirbeln. Aber nein, er ist schon ein super Typ und ist ein ganz toller Musiker halt. Ne? Ja, also ist für mich auch wirklich einer. Es gibt bestimmt virtuosere Menschen auf der Welt, aber ich kann mich noch dran erinnern, früher, da waren wir irgendwie in so einem Musikladen, da stand irgend so ein, ich sag mal, beschissenes E-Piano rum. Und Helge hat sich so rangesetzt und gespielt. Und das ist von der ersten Sekunde an so intensiv, wo ich sagen würde, so manch anderer Keyboarder, der würde so spielen, vielleicht in dem einen Gig seines Lebens, wo er mal so richtig drin ist. Könnt ihr verstehen, was ich meine?
Ja,
ne?
Ja, klar.
Das ist gleich so, er setzt sich ran und ba, 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 ba. Das ist sofort 120% Feeling, jede Note lebt und so. Und das ist eigentlich das, finde ich, was ihn am meisten ausmacht. Also diese unglaubliche Musikalität. Und natürlich auch mal schrullig und so, ne? Das ist jetzt kein Akademiker-Jazz oder so, aber es lebt halt ohne Ende.
Ja. Bist du denn auch bei Helge Schneider auf den Alben aktiv gewesen?
Ja, ja.
Oder was? Auch, ja?
Cool.
Cool. Wie ist das auch in einem Songwriting-technischen Prozess oder ist das alles etwas, was Helge für sich alleine macht?
Das macht er für sich, was öfter mal so live ist, dass man beim Soundcheck ein bisschen, wir haben unglaublich viel, oft jammen wir auch, bevor das Konzert losgeht, manchmal auch 2 Stunden oder so und dann spielt man manchmal was an und sagt, oh, ist geil und dann wandert das auch mal in die Show oder so, ne? Aber so seine Songs, die macht er halt, will er auch machen und soll er auch machen, das ist ja nun mal eine Helge Schneider Show und ja. Das heißt nicht, dass andere nicht auch gute Songs schreiben würden, aber er hat halt, macht sein Ding und will das auch so machen.
Jetzt für die Zuhörer unter uns, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit Jazz oder so haben, ich glaube, da haben wir einige unter uns, wir haben ja dann doch mehr das Rockpublikum, aber gibt es etwas, wo du das noch ein bisschen beschreiben kannst, dieses, ich sag mal, auf der Bühne nicht ganz wissen, was als nächstes passiert, dieses vielleicht, okay, Helge macht irgendwas so und so und ihr müsst darauf eingehen. Hast du ein konkretes Beispiel dafür, für so eine Situation, wie man das sich als Nicht-Jazzer quasi vorstellen kann? Oder
ja, ich würde es erstmal so prinzipiell schon mal sagen, das Ding ist ja beim Jazz oder sollte ja, finde ich, ein bisschen in jeder Musik sein, das gegenseitige Zuhören. Also wenn man gegenseitig zuhört, kann man gar nicht viel falsch machen. Also dann stimmt das eh schon mal. So, man hört ja, er spielt auch sehr, sag ich mal so, dass man das nachvollziehen kann. Er spielt ja nicht irgendein Quatsch, sondern wenn er eine Akkordfolge andeutet, man hört eigentlich, wo es hingeht. Also das ist kein Schwachsinn. Deshalb geht das. Und also es sieht so aus, dass er manchmal einfach irgendein Stück anfängt. Man weiß gar nicht, was kommt. Nicht mal okay. Tonart, gar nichts. Es sind oft auch irgendwelche Jazz-Standards, die er manchmal spielt. Das kommt auch mal vor. Und die sind aber auch nicht wie im Rebook. Die sind so nach seiner Fasson. Also er hat so seine eigene Art. Mittlerweile durchschaue ich die auch ein bisschen, so dass ich das nachvollziehen kann. Also Akkordfunktionen spielt er manchmal anders. Also wenn da, ich sag mal, jetzt 2-5-1 ist, spielt er aber irgendwas anderes. Okay. Oder macht einen anderen Turnaround. So, er hat da so irgendwie so seine Akkorde, die geil klingen, und das weiß man ein bisschen. Und also man muss einfach aufpassen. Es gibt aber auch mal sowas, dass er mitten im Lied auf einmal anfängt, in Zeitlupe zu singen. Und dann klingt das wie so ein Tonband, das stehen geblieben ist. Also,
sehr geil. Ja. Muss man erstmal drauf kommen. Ich meine,
das ist halt auch lustig. Dadurch ist natürlich auch immer Bewegung in der Show. Das spüren die Leute auch. Du hast nie einen Abend, der gleich ist. Wir lachen selber über die Witze, weil die jeden Tag anders sind. Dieser Mensch ist halt so reichhaltig, dass er nicht so ein auswendig gelerntes Programm da abspult.
Sein Eigentlich Humor ist ja auch Jazz, ne?
Das ist Jazz, ja, genau. Ja. Wenn man das so sieht, ist das die ganze Figur und auch die ganze Musik, die so ist, ne?
Absolut. Es ist eine Live-Show, die ich unbedingt in meinem Leben schon mal nochmal erleben möchte. Also viele, die ich kenne, haben Helge schon mal live gesehen. Meine Eltern haben Helge schon mal live gesehen.
Ja, ich auch.
Schon öfters auch mal, weil meine Eltern ja auch aus dem Jazz kommen. Aber ich muss das unbedingt auch mal erleben, weil alle mir sagen, dass das so ein interessantes Erlebnis ist, einfach die Helge Schneider Band live zu sehen. Aber auch wegen den Musikern. Das wird mir auch oft gesagt, dass gerade auch die Musiker, also mein Vater war immer auch sehr beeindruckt von euch. Da warst du wahrscheinlich als Gitarristin auch mit dabei. Das, wie ihr halt auch darauf reagiert habt, auf das, was Helge macht. Ich sag mal, da ist bestimmt auch ein bisschen Erfahrung mit dabei. Ja. Klar, wahrscheinlich immer wieder was Neues, aber ich denke mal, man spürt irgendwann so, gleich
genau,
kommt was
oder
da passiert was. So. Man kennt das dann schon, die Kommunikation. Ich meine, du bist jetzt seit fast 30 Jahren bei Helge. Ist das also auch Schlagzeug und Bass, ist das auch so dieselbe Besetzung oder hat sich
also da viel auch geändert? Selbst ich hab zwischendurch auch mal Pausen gemacht davon. Also ich habe ja auch noch viele andere Sachen, wo ich mitspiele. Aber in Deutschland ist Helge nun am berühmtesten. Ich habe ja auch noch eine eigene Band und mittlerweile arbeite ich auch als Filmproduzent und Regisseur. Also ich habe im Moment auch noch ganz andere Sachen noch am Start. Aber immer wenn es passt oder so gerne und auch wenn das für alle so eine befruchtende Zeit ist. Ne? Also wenn das so, man kann schnell in so eine Routine verfallen und das ist für die Show eigentlich der Tod. Und demnach sind manchmal auch, haben wir auch Fluktuationen. Ne? Dann ist mal Pete York hat ja lange getrommelt, dann Willi Ketzer war dabei, Peter Thoms kennt man natürlich auch. Und so waren immer verschiedene Musiker dabei irgendwie, so wie es passt und wie die Zeit ist. Ne? Und damit es nicht öde wird.
Ja, klar. Erzähl uns doch mal von deinen anderen Projekten, die du dann hattest. Du hattest eine Band, die Starchild.
Ja, die gibt es auch noch. Das Album ist fast fertig.
Sehr gut.
Da hat ja der Christian Münzner auch mal uns während der Tour ausgeholfen. Weil
genau, das hat er erzählt.
Genau, da sollte eigentlich Dennis Holmes spielen und der hat uns irgendwie einen Tag vorher versetzt. Irgendwie.
Oh, das ist natürlich nicht so schön.
Nee, das war ein bisschen schwierig. Und der ist dann so professionell, wie der ist. Und ich hatte die Alben auf dem Album die Gitarre komplett selber eingespielt gehabt, aber Christian hat wirklich kam zur Probe, kannte die ganzen Stücke mit allen Läufen und ist ja ein super, super Gitarrero und auch geiler Typ. Dann haben wir die Tour zusammen gespielt, haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Meiste Zeit habe ich nur gesungen und zwischendurch mal haben wir dann zusammengeklampft. Und jetzt habe ich eine neue Besetzung zusammen, die ganz toll ist und wir spielen jetzt. Jetzt spiele ich allerdings komplett die Gitarre selber.
Ach geil.
Und sing. So. Das war immer dann doch Hackmate, noch einen Klampfer zu finden. Dann bin ich ja auch schwierig für manche Gitarristen.
Okay,
also insofern, weil wenn ich das eingespielt habe, hat das ja auch einen bestimmten Klang.
Na okay,
verstehe. Ja, und dann spiele ich oft Themen und wenn dann bin ich wieder beim Kelly Family Vibrato, wenn das dann wieder auftaucht, dann kriege ich Plack. Nein, das passiert ja eigentlich auch nicht. Also nicht bei so, Christian ist ja zum Beispiel auch super. Aber das ist halt schwierig, da noch jemanden zu finden. Und dann spiele ich ja auch noch mit, da hat auch nicht jeder Bock drauf.
Ist halt schwierig dann, ja.
Und so, das ist jetzt unkompliziert. Und irgendwie kriege ich das hin, diesen komplizierten Kram zu spielen und dazu zu singen und dann mache ich das
einfach. Ah, cool. Wie hat denn dann Starshot angefangen? Wann hast du das denn, ich sag mal, ins Leben gerufen? Weil ich so jetzt nach deiner Recherche, nach meiner Recherche zu dir würde ich sagen, ist so momentan dein Main-Projekt? Oder?
Ja, kann man sagen, ja, auf alle Fälle. Also das war, es ging relativ, ich habe irgendwie viel gearbeitet mit dem Sänger von Helloween, dem Michael Kiske.
Genau.
Und dann kam das irgendwie so, ich habe ganz viele Songs geschrieben und ich hatte wieder eine Zeit lang überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas, was Richtung Metal geht. Und dann klang das aber trotzdem immer so. Also dann habe ich dann irgendwie, in den 90ern waren Grunge in und dann habe ich gesagt, ich mache sowas Bluesiges, Grungiges. Und sobald ich da drauf gesungen habe, hat jeder gesagt, ja, das klingt irgendwie Grunge mit dem Sänger von Iron Maiden oder so. Das passt ja gar nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, jetzt hatte ich auch so viele Riffs irgendwie rumliegen, die ich cool fand. Ich sage, jetzt mache ich mal einfach ein richtiges Oldschool-Metal-Album. Und habe erstmal nur die Songs geschrieben. Dann hatte ich eine Konzertagentur in Kontakt über den Michael Kiske, der sagt, Mensch, schick das doch mal dahin. Dann habe ich dem das einfach mal so, ich hatte gar keine Band, ganz naiv, habe gesagt, ich habe hier Songs geschrieben. Was meinst du dazu? Kann man irgendwas machen? Und dann habe ich das hingeschickt und dann hat er mir sofort geantwortet und gesagt, geile Stimme, voll geil. Kann man doch irgendwas machen? Ne? Such doch mal eine Band zusammen. Und dann habe ich irgendwie eine Band zusammengesucht. Jo, dann, und dann ging das eigentlich los. Relativ schnell haben wir dann das Album gemacht. Dann haben wir einen Auftritt bei Wacken gekriegt. Das war so ein bisschen Senkrechtstart.
Sehr gut.
Dann hatte ich aber erstmal eine Scheidung zu verarzten. Ja. Und das hat mich so.
Aha, haben alle Musiker mit zu kämpfen mit, irgendwo.
Ja, genau. Das hat so mit.
Den Termin habe ich am Mittwoch.
Ja, genau. Und ich habe auch, auch Kinder und so. Und das hat so ein bisschen die Prioritäten mal für eine Zeit verschoben. Und ja, jetzt habe ich so ganz in Ruhe ein richtig tolles neues Album. Und ich hoffe, dass wir dann da wieder anknüpfen können. So,
schön, schön. Mich würde ganz kurz noch eine Sache auch interessieren, die du vorhin kurz angesprochen hattest, die ich aber so gar nicht auf dem Schirm hattest, dass du auch als Regisseur und als in so einem Filmbereich aktiv bist. Wie tut sich das äußern?
Ja, das ist total lustig.
Ja, okay,
und zwar ist das so, dass ich habe ja ein Tonstudio und hier kam ein älterer Herr vorbei und sagte, ich habe ein Plattdeutsch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist hier das Niederdeutsch, so eine alte Sprache, klingt ein bisschen wie Englisch manchmal. Der hat gesagt, ich habe hier so einen Roman geschrieben und ich möchte gerne eine CD dazu aufnehmen. Haben wir da gemacht, dann wurden das 3 CDs und dann hat er gesagt, ich träume davon, irgendwie mal einen Film zu machen von irgendwas, einen Kurzfilm. Und dann hat er das alles in die Wege geleitet und dann haben wir gefilmt habe ich schon oft, so Videos und so, dann mache ich das einfach mal. Und dann haben wir damit irgendwie Preise gewonnen. Ich fand es jetzt gar nicht mal so toll. Ich fand das Drehbuch vor allen Dingen ganz schrecklich, habe ich ihm auch gesagt. Und dann, und dann hat er gesagt, oh, jetzt wäre ja toll, einen richtigen Film. Und da hat er angefangen, so irgendwelche Türen zu öffnen mit irgendwelchen Filmförder-Krimskrams. Und dann hatten wir einen bekannten Produzenten, der das machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das Drehbuch mitschreibe, dann würde ich den auch filmen.
Ach, sehr cool. Ja.
Damit ich weiß, was ich da filme, nicht, dann gucke ich da rein, denke, raus. Und dann haben wir zusammen ein Drehbuch geschrieben und ja, irgendwie haben wir dann ein Krimi gemacht. Ich habe dann letztendlich nachher Regie gemacht und Produktion auch, weil der Produzent hat ein eigenes Ding durchgekriegt, finanziert bekommen, hat gesagt, Sabro, mach du das doch. In deinem Alter bin ich auch damit angefangen. Und dann habe ich die Produktion gemacht, Regie gemacht, Kamera und so weiter. Und der Film ist ganz gut angekommen jetzt, Anfang der Corona-Zeit. Das hat gehupt.
Ja, ich werde gerade abgeholt.
Das war die Katze.
Irgendwie. Genau, irgendwie war das.
Genau. Und dann letztes Jahr kam der Film raus und lief super an und ganz tolle Kritiken. Und dann hat diese Filmförderungsgesellschaft gesagt, Sandro, hast du mal überlegt, einen zweiten Teil zu machen? So, warum nicht? Und da bin ich jetzt gerade in der Planung. Das Drehbuch ist fertig. Das habe ich mit einem Schauspieler zusammengeschrieben. Und diesmal haben wir ganz viele tolle, berühmte Leute, auch Musiker. Selbst Helge Schneider spielt diesmal mit in dem Film. Also das wird ein bisschen...
Ach, cool.
Ja, ach, so moderner Krimi wird das. Aber halt auf Plattdeutsch. So sind wir die Ersten. Mich reizen ja immer Sachen, die noch keiner gemacht hat. Einen plattdeutschen Kinofilm gab es halt noch nicht. Vor allen Dingen nicht in modern. Und da habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie cool.
Sehr gut.
Ein plattdeutscher Krimi mit
von Sandro Giampetro mit Helge Schneider. Musst du das erstmal verstehen. Plattdeutsch ist nicht so einfach zu verstehen.
Ja, doch, das geht.
Ja, also, es kommt drauf
an. Wir haben ja, erstmal haben wir einen ein Plattdeutsch gewählt, was gut zu verstehen ist, ist okay. Zwar richtiges Platt, aber es gibt sowas wie ein Hochplatt. Also in jedem Dorf wird ja anders gesprochen, aber das Plattdeutsch ist so, sag mal, dem Hochdeutschen relativ nahe.
Okay.
Und viel, also wir haben uns viel Gedanken gemacht beim Schreiben, dass das jeder verstehen kann. Also dass das vielleicht durch Handlungen dargestellt wird. Und es gibt eine Figur, die Hauptrolle in diesem Fall jetzt auch bei dem zweiten Teil, der spricht Hochdeutsch. Man muss sich auf dem Dorf durchschlagen da.
Okay.
Einen Mordfall lösen.
Ja. Cool. Hast du die Musik auch dazu geschrieben?
Ja, natürlich.
Hast du das dann an?
Sehr gut.
Klar.
Ja, ich habe im ersten Teil habe ich so ein bisschen Mischung. Ich dachte, es ist lustig, ich als Halbitaliener, der einen norddeutschen, plattdeutschen Film macht, dann habe ich so Italo-Western-Musik.
Ach, geil.
Also kein Akkordeon oder sowas zu hören, sondern so in eine ganz andere Richtung zu gehen. Diesmal wird es ein bisschen symphonischer.
Sehr schön. Sehr gut. Sehr interessant.
Cool.
Kommen wir mal ein bisschen zum Thema Gear. Das ist ja auch immer etwas, was uns Gitarristen, sag ich mal, sehr am Herzen
liegt. Endlich, endlich.
Man nennt Gear. Gerade Fabian, also ich bin da immer ein bisschen raus, ich digital putze, aber ja, was ist denn so, was kommt bei dir so im Einsatz in den verschiedenen in den verschiedenen Situationen? Sei es jetzt im Jazzbereich, hast du da etwas, was du präferierst bezüglich oder im Metal, was anderes, was ich habe jetzt zum Beispiel ein Video gesehen, da spielst du so eine schöne alte Headless Steinberg-Gitarre oder Huner- oder Höfner-Gitarre. Ja.
Die spiele ich eigentlich gar nicht, das ist meine Urlaubsgitarre.
Ach, okay.
Die habe ich nur mal ausprobiert, weil die klein ist und ich dachte, beim Singen stört mich das nicht, dann am wenigsten. Aber die steht jetzt schon sehr lange hier rum. Obwohl, die ist gar nicht mal schlecht. Nee, ich habe eigentlich meine Hauptgitarre, ist Fender Stratocaster, seit Ewigkeiten. Da habe ich auch beim steht hier immer neben mir.
Ah, cool, ja.
Das ist mittlerweile, ich habe auch ganz alte, aber das ist ein ganz neues Modell. Die habe ich vor 2 Jahren gekauft und die bläst alles weg. Also ich habe keine Gitarre, die so geil klingt wie die. So, irgendwie so ein Glücksgriff. Die ist auch ganz
von HSS, leicht. Ne? Ja.
Ja, genau. Und ich habe im Moment, also ich spiele Marshall eigentlich zu 99,9%. Und da habe ich alte Marshalls, Plexis und 800er. Und ich habe jetzt von Olli von Session.
Der hat Lehmann oder Sattler? Welcher Olli?
Lehmann.
Lehmann, okay.
Der hat mir nahegelegt, ich habe mir, mein Amp war kaputt gegangen, mein Lieblingsamp. Und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich mir mal einen neuen. Und dann habe ich mir einen JVM geholt, den ich eigentlich immer nicht so gut fand, weil ich habe den damals vorgeführt, als der neue raus war. Ich war mal im Arsch.
Ah,
oder so.
Okay.
Ich habe mich, der war mir immer zu weich. Also ich hatte immer das Gefühl, ich spiele mir einen Arsch ab und das trägt irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, er hat ein gutes Tuning für mich und der ist, jetzt habe ich den getuned bekommen und das ist echt der Killer.
Geil.
Ich spiele den ganzen Tag nur noch Gitarre im Moment.
Das so muss das sein.
So geil klingt. Der klingt wirklich wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, ich kann mit einem Sound irgendwie wirklich runterdrehen, dann habe ich fast so einen Clean Sound wie Stevie Ray Vaughan und wenn ich aufdrehe, kann ich bösesten Metal spielen. Wenn ich nicht ganz aufdrehe, kann ich sowas wie Blackmore spielen oder so. Aber fast noch, alles noch ein bisschen geiler und nicht nervig und also das Ding ist wirklich.
Und man muss das nicht zu laut machen auch, das ist ja auch immer so eine Sache.
Nee, der klingt immer geil. Der klingt laut gut, der klingt leise gut. Die haben auch ganz viel getuned, die Endstufe ist ganz anders und so.
Okay.
Das Ding ist echt. Dann hat er auch Monster Clean Sounds. So einen Fender-ähnlichen, einen wie einen aufgerissenen Bassman.
Mhm.
Der klingt auch so John Mayer-mäßig, so, wenn man sowas will. Ne? Also, und das ist eigentlich mein Hauptamp. Der klingt sogar geil, wenn man aus dem Line-Out mal aufnimmt.
Echt? Ach, tatsächlich?
Ja, okay, ist auch komischerweise. Cool. Also den, dann habe ich einen alten Fox von 1966, finde ich auch ganz geil. Und Deluxe Reverb. Also Fender-Amps liebe ich auch.
Mhm.
Auch für Jazz habe ich die ganz viel gespielt.
Wollte ich gerade sagen, das sind die natürlich auch hervorragend.
Ne? Ja, eigentlich nicht so typisch, weil die sind natürlich knallig.
Ja.
Ne, also so ein Polyton oder so, das ist ja eher diese Mumpfabteilung. Aber ich mag das immer gern, wenn die Gitarre so kurz vorm Klippen ist und ein bisschen schmutzig und so. Auch bei Jazz finde ich das cool. Ich mag auch
absolut, ja.
Ich mag auch gern so Niedrig-Watt-Amps für Jazz, wirklich so 5 Watt oder Fender oder so. Bei Helge habe ich jetzt ich weiß gar nicht, was das für so ein Tweed-Fender. Mit nur einem Regler. Keine Klangregelung, gar nichts.
Das fand ich nämlich vorhin, als ich nochmal in dieses Sunny-Video reingehört habe auf YouTube, fand ich den Gitarrensound sehr schön, weil er halt eben nicht so ich sag mal, eben nicht so dieser klassische Jazz-Gitarren-Clean-Sound ist, sondern halt so ein bisschen Zerre mit dabei, aber ein bisschen crunchy.
Genau.
So ein bisschen halt, wie jetzt aber kurz. Und das finde ich, mag ich auch an meinem Jazz-Sound, ist das auch etwas, was ich gerne präferiere, weil man da noch ein bisschen diese singenden, leicht verzerrten Klang mit reinbringt und dann nicht nur das Clean hat.
Was ich manchmal mache, ich habe eine Jazz-Gitarre auch so von Ibanez und eine AF-200.
Schön.
Ich hatte, vorher hatte ich eine Gibson Super 400, so ein Monster.
Uiuiui. Ja, okay.
Die ist natürlich ganz toll, aber die ist so, die Gitarre macht mir zu viel. Also bei Jazz will ich manchmal, wenn das dann so klaviermäßig sein soll, dann mag ich das nicht, wenn dann die H-Seite ganz anders klingt als die hohe E-Seite und so. Und das ist bei der Gibson so. Okay. Das ist natürlich irgendwie cool, wenn du bluesige Sachen spielst. Aber wenn du so Chord spielst und mit zweistimmigen Linien drin und dann ist mal eine Seite lauter und eine leiser, das finde ich dann für so traditionelle Jazz-Sachen, finde ich so eine schlichtere Gitarre besser. Mhm. Und da habe ich diese Ibanez und die spiele ich oft, auch wenn ich mal so Scheiben einspiele für Leute oder so, ich spiele die manchmal direkt ins Pult.
Ach cool.
Also, weil das ist dann, das klingt total eigentlich authentisch, oder so George Benson-mäßig oder so. Mhm. Das ist richtig super. Dafür ist mir ein Amp schon bei so einer fetten Gitarre auch zu viel. Mit den dicken Seiten und das ist mir, weiß ich auch nicht, das hört sich für meine Ohren irgendwie nicht schön an. Dann kann die dann wirklich so ganz akustisch klingen eigentlich.
Irgendwelche Pedalpräferenz, irgendwelche Pedallieblinge, ich sag's mal, nicht im eloquenten Bereich, die du ganz gerne vor deinem Amp schaltest oder bist du da relativ simpel unterwegs?
Also oft spiele ich gar nichts. Also ich habe auch bei Helge habe ich auf Touren gespielt. Einmal sogar witzigerweise mit einer Ibanez Jam, weil er das so lustig fand. So eine Flower, einer von den ersten. Und die habe ich mit einem Kabel direkt in einen Fender Princeton aus den 70ern. Da habe ich die ganze Tour so gespielt. Mit nix. Also kein Treter, kein gar nichts.
Hast du keinen Stress? Rein, fertig.
Nö, und also was ich schon gern mal mache, ist einen Tube Screamer benutzen. Da habe ich drei verschiedene. Also den 808, den TS9 und so einen Handwired. Der ist so ein bisschen neutraler, finde ich. So, und sonst Delay mag ich manchmal ganz gern für Rock und so. Sonst Wawa liebe ich eigentlich auch. Ich habe auch ein ganz schönes. Aber das klingt immer sofort wie andere auch. Also wenn man das mit High Gain spielt, sagt jeder Steve Vai. Wenn, und sonst ist Jimi Hendrix und so. Und ich möchte nicht so sehr klingen wie jemand anders. Mhm. Von mir aus darf man die Wurzeln natürlich hören, sonst ist ja Kultur. Aber das ist ein bisschen abgegriffen. So wie ein Whammy-Pedal kann man eigentlich auch fast gar nicht mehr benutzen. Auch wenn es cool ist.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber man klickt direkt nach Bad Horsey von
Wein. Ja, das ist
wirklich so. Oder hier Tom Morello oder so. Von
stimmt,
genau, Tom Morello,
ja.
Schade. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen auf ein paar Projekte von dir ein. Da hat der Fabian bestimmt noch was zu sagen.
Warte mal ganz kurz.
Weil ich hier immer so eine Google Docs-Datei
habe. Ja, aber das Problem ist.
Das können unsere Zuhörer mal sagen, das wissen die nämlich gar nicht.
Genau.
Wir haben so eine Google Docs-Datei offen, wo wir immer uns gegenseitig schreiben, was wir für eine nächste Frage
haben. Achso, ja.
Das ist cool. Und manchmal schaut der Fabian nicht ganz dahin.
Nee, das Problem ist, ich habe hier ein Tablet, aber das Tablet, der Akku ist jetzt am Verrecken gerade. Deswegen, ich mache hier aber gerade die Datei auf, das passt schon. Genau. Du hattest ja noch ein anderes Projekt und zwar Zillion, wenn ich es richtig ausspreche.
Ja, genau.
Mit Jens Becker und Mike Tirana. Auch nicht gerade unbekannt. Ne?
Seinerzeit Trommler bei irgendwie Malmsteen, da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, das war witzig, das war gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die Idee kam von Mike Tirana damals.
Ach, okay.
Er sagte, er hätte so Bock auf ein Trio, wo der Gitarrist singt und hat mich einfach gefragt. Und dann habe ich Songs geschrieben, teilweise auch mit Jens. Jens Becker ist ein ganz toller Bassist, ist aber auch mein Cousin, lustigerweise.
Ah, okay,
das ist ja witzig. Ja. Und ist aber wirklich ein hammergeiler Bassist, muss ich sagen. Der spielt natürlich immer so in Knüppelbands irgendwie, wo man das vielleicht gar nicht so merkt, aber das ist wirklich jemand, der kommt und meine Musik ist wirklich nicht unbedingt gleich zu spielen. Der kommt wirklich für einen halben Tag und dann ist das Album eingespielt und kannst du mit der Lupe gucken, jeder Basston ist auf der Bassdrum sauber drauf, Timing stimmt, Sound stimmt. Also der kann auch der klingt auch auf einem schlechten Bass gut. Also der gleicht irgendwie die ganzen Unterschiede aus oder so. Mhm. Der spielt nicht so laut und dann ist das doch nachher so ein ganz fetter Bass, ganz witzig. Also echt ein Phänomen. Der ist richtig gut.
War das für Mike the Runner? Ich kann das zeitlich gerade nicht ganz einordnen. War das noch vor Rage oder war das schon?
Das war während, Rage? Währenddessen. Er wollte währenddessen? Eigentlich, wollte er bei Rage so ein bisschen aufhören. Und ja? Das hat, war für, hatte er so als Chance gesehen. Dann hatten wir relativ schnell Angebote für Plattenverträge und haben uns leider, und da habe ich mich auch ein bisschen bequatschen lassen, bei einer Firma verpflichtet, die heißen Frontiers Records. Die kommen aus Italien. Ja, okay. Die haben diese ganzen 80er Hardrock-Bands mittlerweile. Ja. Und Mike hat gesagt, wenn wir da unterschreiben, weiß ich zwar, dass wir jetzt ein paar tausend Euro kriegen, aber dann ist die Band für mich tot. Weil die machen nämlich nichts. Die machen keine Werbung. Die leben nur davon, dass sie an ihre alten Fans wieder ein Album verkaufen. Okay. Also die investieren kein Geld. Die Abrechnungen sind äußerst dubios.
Okay.
Und wir haben ein paar tausend verkauft. Dafür, dass wir nicht, wir sind dann auch nicht auf Tour gegangen und nichts. Also dann ist eigentlich für ihn war das dann mit der Plattenfirma eigentlich beendet. Und er hatte auch recht. Also man hätte, die Band hätte vielleicht mehr Chancen gehabt, wenn wir noch ein bisschen weiter geguckt hätten. So, ne?
Schade, ja. Schade. Ja, aber ja, genau, aus dem Plattenlabel, was immer noch recht aktiv ist, man schon mal von mal gehört.
Ja,
also ist das ganz typisch bei so manchen Plattenlabels, das Problem kennt, glaube ich, ein so gut wie jeder Musiker.
Ja.
Ist noch Kontakt da zu den Leuten von Ziel und zu Mike Terana und so?
Ja, also ja gut, Mike jetzt nicht so, außer mal vielleicht über die sozialen Medien mal so ein bisschen, ne? Aber der eigentlich jetzt so nicht. Nee. Aber so ein lustiger Geselle tut, ich habe das ja damals produziert und ich habe glaube ich noch nie so einen Choleriker.
Echt?
Sich über, wenn der sich einmal verspielt hat, hörtest du immer nur ein Schreien aus dem Raum. So unglaublich. Und ich habe mich immer kaputt gelacht. Und das war vielleicht auch eine ganz gute Mischung, weil das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert.
Ja, aber er hat, sehr energetischer Typ.
Ja, super.
Sehr viel Energie.
Ja. Aber was cool war, es gab dann auch so Stücke, ich hatte so eine Ballade geschrieben, die lief auch relativ gut, auch im Ausland, so im Radio und so. Und Day or Night heißt das Stück. Und dann hat er das First Take eingespielt und kam zu mir rüber und hatte so Goosebumps. Sagte, guck mal hier. Eins der geilsten Stücke, was ich seit Jahrzehnten gespielt habe.
Hammer.
Das war ganz schön. Also immer ist ja auch schön zu hören. Ja,
gutes Kompliment, das macht dann Spaß.
Ja, das war richtig toll. Also, es hat schon Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Also echt ein guter Typ. Ne?
Sehr gut.
Jetzt habe ich im Moment auch einen unglaublich tollen Trommler am Start in meiner neuen Besetzung. Das ist für mich der professionellste Trommler, den ich je gesehen habe, weil der hört ein Stück, schreibt währenddessen mit und macht ein, zwei Takes und dann ist das drin.
Okay.
Oh, mit ist das schon einen Namen verraten oder ist das alles noch?
Ja, ich.
Genau. Als noch Secret?
Ist noch ein bisschen Secret.
Ja, okay.
Der ist aber gar nicht bekannt, also insofern wäre es fast egal. Das ist so ein Typ, den kennt gar keiner. Ich wundere mich. Ist 30 Jahre alt oder so und der spielt wirklich sowas von auch energetisch, also der liest das dann ab, aber wenn der so Breaks macht, der steht richtig auf dabei so und das ist total, also.
Aber das ist jetzt so ein ganz neues Projekt, was
du. Nee, das ist auch Starchild.
Starchild, okay.
Ich dachte, das ist Starchild, okay. Und da seid ihr gerade an einem neuen Album quasi dran.
Genau, das ist so gut wie fertig und ich habe dieses Jahr noch ein bisschen was zu tun, der Film, wir fangen sehr wahrscheinlich dieses Jahr an zu drehen. Und dann ist viel los mit Planung, Filmmusik machen. Aber das dauert ja auch ungefähr ein Jahr, bis ein Film fertig
ist. Ja, natürlich. Ist auch so viel Arbeit. Das meint man gar nicht, ne?
Vor allem die Planung. Also das Drehen selber ist ja nur ein kleiner Teil davon.
Richtig.
Allein diese Vorplanung. So. Da muss man auch ganz nerdig so List machen für alles, was gedreht werden muss. Welche Klamotten wer wann hat, welche Minute in dem Tag das ist und so.
Viel Detailarbeit.
Ich war mal Kompage für einen italienischen Film.
Echt?
Der bei uns im Ort gedreht worden ist. Und dann gibt es so einen italienischen Kinofilm, der heißt auf Deutsch, glaube ich, irgendwie Ein schönes Leben oder irgendwie sowas. Das ist auch so ein Krimi. Und der irgendwie hier bei uns in der Ecke halt gedreht worden ist. Eine deutsch-italienische Produktion. Und da stand ich, glaube ich, 5 Stunden einfach in der Ecke rum und habe auf gewartet, bis irgendwann die Szene
kam. Das ist normal.
Und dann sieht man mich einfach nur so, meinen Rücken, wie ich mir irgendwas in der Tankstelle aus so einem Gefrierfach hole und dann an die Kasse gehe. Das ist so da mein großer Kinoauftritt.
Ja, das ist aber geil. Das ist der Alltag. Also ich versuche natürlich auch bei den bekannten Schauspielern ein bisschen zu planen, dass sie dann geht die Laune irgendwann im Keller, wenn da jemand 5-6 Stunden warten muss oder so. Mhm. Aber es ist schon, Komparse ist ein Kackjob.
Also, es war ganz interessant, die haben uns halt angesprochen auf der Straße, weil wir, ich war damals 18, 19, ja. So, ey, habt ihr Lust, ihr kriegt gut Geld.
Also, damals also ihr könnt auch gerne in dem nächsten Film, könnt ihr gerne als Komparsen wieder mitmachen. Ah, ja, immer
hierher kommen. Let's talk guitar
genau. Secret. Sehr gut. Jetzt auch ja. Im Film.
Jetzt, genau, unser eigener Kinofilm. Alles klar. Schön. Lass uns aber zum Abschluss, was mich immer interessiert, auch noch von Profimusikern, vor allem von so jemandem wie mit dir, der so vielseitig unterwegs ist. Was gibt es denn so für Tipps, die du eventuell jungen Musikern mit auf den Weg geben würdest, was in deiner Meinung oder in deinen Augen wichtig ist, was man als Profimusiker skilltechnisch mitbringen sollte, auch vielleicht vom Businessmäßigen. Gibt es da irgendwas, was du immer wieder gerne jungen Musikern redest? Beziehungsweise auch eine andere Frage, bist du auch jemand, der eigentlich auch unterrichtet? Oder
ja, war das bis jetzt in diesem Fall? Ja? Aus Überzeugung. Einfach super. Auch schon. Ja. Mhm. Also finde ich ganz wichtig. Ich bin ja so ein alter Kampfsportler und da ist es zum Beispiel so, wenn du so einen Meistergrad machen willst, musst du auch einen Schüler zum Meister bringen. Und das ist ein bisschen was, was ich mir so auch beherzige. Also was ich jedem sagen würde gern ist, wirklich, ja klar, üben und so weiß jeder. Viel Wissen ist gut, das Wissen auch wieder vergessen können, ist manchmal auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was ich finde, heute haben die jungen Gitarristen unglaubliche Skills. Da flippst du ja aus, was da alles gekonnt wird. Ich würde mir manchmal wünschen, ich wundere mich dann, wenn ich die dann mal so, doch im Live-Einsatz sehe, dann wie schlecht das dann manchmal doch ist. Also das ist, sagt jeder, sitzt irgendwie mit seinem Camper oder so zu Hause und spielt irgendwas, Sachen, die nachher gar nicht gehen, so ein bisschen. Ne, das wird wie so ein Keyboard da drum geordelt oder so und dann siehst du auf einem Namen die auf einmal und denkst, oh Gott. Also so, das ist so die eine Sache, das würde ich mir manchmal wünschen, dass das mehr vielleicht mit anderen Musik machen und gucken, was. So kann man sich manchmal auch viel mehr entwickeln. Dann eigene Wege finden, finde ich total wichtig. Natürlich viele Sachen kennen aus der Kunst und Kultur, aber irgendwie mal so in sich selber reinhören. Melodien suchen, die man im Ohr hat. Nicht so viel Licks und Pattern oder sowas, sondern einfach frei spielen. Mhm. Das ist was ich zum Beispiel auch immer gerne mache, auch wenn ich komponiere. Ich mache manchmal einfach den Klick an und spiele einfach Töne. Die ich geil finde. Drauf geschissen, was für eine Skala das ist. Das kann man hinterher checken, wenn man das in dem Moment nicht weiß. Das können auch ganz krumme Akkorde sein. Ich finde immer, wenn diese typischen Pattern, die man so hört, die jeder übt, sind cool, kann man ja üben, aber mal so Wege für sich finden, auch an seinem Sound zu basteln.
Also absolut,
Ich will jetzt auch nicht über die digitalen, das klingt ja alles ganz toll, ich finde das gar nicht schlecht. Also das ist nur was anderes. Mal einfach auch probieren. Vielleicht mal mit einem, nochmal zu dem Ding, wo ich eine ganze Tour nur mit Kabel rein in so einen Verstärker gespielt habe. Also manchmal ist es so mit diesen Fußeffekten und sowas oder überhaupt verschiedenen Sounds. Man könnte sich vielleicht mehr Gedanken machen, was kann ich spielen, damit ich mal anders klinge und nicht, wo drücke ich jetzt drauf und dann klinge ich anders und spiele den gleichen Kram wie vorher. Und das ist was, neue Melodien suchen, neues Timing suchen, neue Phrasierung oder so, statt nächstes Gear zu kaufen.
Ja, genau, sowas finde ich auch, weil es ist manchmal erschreckend, wenn dann siehst, ja hier, das habe ich mir jetzt gekauft und das neue Pedal und das, ach guck mal, das neue Fasspedal, das brauche ich noch, dies brauche ich noch. Im Endeffekt dreht sich alles im Kreis, ne, weil
Also
liegt immer an einem selber.
Ich meine, ich finde Effekte auch geil. Ich habe einen ganzen Schrank voll irgendwelcher lustigen Treter. Aber die nehme ich wie ein Koch beim Würzen. Also wenn ich jetzt meine, jetzt brauche ich das einmal. Aber ich versuche eigentlich immer anders zu spielen. Ich sag mal, ein Klavierspieler hat ja auch immer denselben Sound. Da muss er halt, wenn er ein anderes Gefühl rüberbringen will, dann muss er halt anders spielen.
Richtig.
Und auch anders fühlen. Und das kann man auf der Gitarre genauso. Und sich vielleicht dann auch einen Sound suchen, der einem das ermöglicht, dass man ein bisschen verschiedene Aussagen hat.
Sehr gut, ja.
Schön. Ja, das ist doch mal noch ein weiser Rat vom alten Meister an die junge Generation. Sehr schön, Sandro.
Jetzt fühle ich mich unglaublich alt.
Ach Quatsch. Nein, das
war nicht so gut. Ich war nur wegen deiner Kampfkunstassoziation. Als Sensei Sandro hat gesprochen. Genau.
Ich habe einer der bekanntesten Schüler, die ich hatte, ist dieser Hip-Hopper Alligator. Habe ich zum Beispiel.
Ach was, echt? Ja. Okay. Oh,
und das cool. ist zum Beispiel, finde ich, so ein typisches Beispiel von jemandem, der einfach total sein wie ich gegangen ist in der Musik und Kunst. Mhm. Und das sind eigentlich die Sachen, so, das könnte ich jedem eigentlich nahelegen. Da sieht man es eigentlich, wenn jemand so sich entwickelt als Persönlichkeit in alle Richtungen, nicht nur irgendwie auf dem Griffbrett. So, das ist manchmal.
Der hat Gitarre gespielt, der Alligator. Ja, ach cool.
Und jetzt, der hat vieles, hat er früher immer keinen Bock drauf gehabt, weil es zu anstrengend und so, aber jetzt ab und zu treffen wir uns noch und dann zeige ich ihm, und jetzt übt er das dann doch heimlich.
Ach, cool, ja.
Und schreddet rum.
Das ist
so.
Ja cool.
Ich habe irgendwie vor 3 Wochen mit ihm so eine Online-Session gemacht, so mit ein paar Musikern. Das war ganz cool.
Ach, geil.
Der macht immer so Online-Sessions in seinem Gartenhäuschen. Das ist ganz cool. Ja.
Cool.
Sehr gut.
Toller Musiker.
Geil. Ja, schön. Wir kommen langsam der Stundenmarke nach.
Ja.
Ich würde sagen, das war doch mal eine sehr, sehr feine Stunde soweit. Gibt es noch was von deiner Seite aus zu sagen? Ansonsten können wir das ja jetzt auch rappen, wie man so schön sagt.
Nö, ich bedanke mich erstmal. Ich fand eure Fragen ganz toll. Überhaupt ich habe euch ja noch nie so gesehen. Aber sehr schön. Was macht ihr denn so? Kann ich das jetzt hier fragen in diesem Rahmen?
Ja, klar
kannst du es
fragen. Also Fabian habe ich öfter mal gesehen im irgendwie, der war unglaublich viel in meinen Timeline, wo du.
Ach, okay.
Fabian macht das viel. Quasi das.
Zeitlang immer die Stratocaster dran, dann hattest du, glaube ich, auf einmal eine Paula oder so.
Ja, kann sein, ja, ich wechsle gerne. Sowas. Ja. Aber meistens Strat ist so mein Steckenpferd.
Ich mache quasi genau dasselbe, nur im Shred-Bereich. Also ich mache viel Shred-Lessons und im ganzen Shredding-Kram und so und noch ganz relativ vielen Bands aktiv. In einer, der ich noch nicht so viel verraten darf, da kann ich aber gleich was zu sagen, weil du kennst die Musiker daraus, Sandro, das weiß ich definitiv. Aber ja, so bei mir im Metal-Shredding-Bereich aktiv und das als Lehrer hauptsächlich.
Ja, cool. Und wo seid ihr?
Und dann halt,
wo seid ihr ansässig irgendwie?
Ich komme aus Düsseldorf.
Ich bin Wiesbadener.
Ach so, okay. Das ist fast um die Ecke.
Echt?
Nein, das ist bei dir? Ich wohne hier ein paar Meter von der Nordsee.
Ja, ach so, okay. Quasi um die Ecke.
Geil. Gefühlt. Ja, ja schön. Ja, ansonsten machen wir Podcasten. Let's Talk Guitar ist unsere große Leidenschaft. Ein super Format. Ja. Eine Stunde lang reden. Wenn man sonst Videos editiert und dort Stress hat und damit Stress ist Podcasten einer der entspanntesten Dinge überhaupt.
Absolut.
Auch zum Zuhören, weil eine Stunde lang irgendwie sich den anmachen und zuhören, ist für viele von uns Zuhörer natürlich auch ein bisschen interessanter und spannender, entgegensätzlich zu den, ich sag mal, den normalen YouTube-Konformen, wo es heißt, nach 10 Minuten muss das Video aufhören und immer schnell und immer
ins Gesicht. Wenn überhaupt, quasi. Nach 30 Sekunden, Ende, muss Schluss sein. Das ist ganz schrecklich teilweise, aber gut, das ist halt so der Zeitgeist auch ein bisschen.
Ja, aber auch interessantes Podcasten, der noch so gut läuft. Und ja, genau. In dem Sinne bedanken wir uns natürlich, dass du auch bei uns hier warst, dass wir ein bisschen mit dir über deinen Werdegang reden können, über deine Zeit bei Helge Schneider. Und genau, danke für deine Zeit. Danke in diesem Sinne auch für unsere Zuhörer da draußen. Danke, lieber Fabian, fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Üben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Genau, bis dann. Macht's gut.
Bis dahin.
Ciao.